Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Unsere Themen heute: 1. Mai, ein Feiertag auch im Vatikan. Das Vorkonklave legt deswegen eine Pause ein. Herzlich willkommen bei uns. Am Mikrofon begrüßt Sie sehr herzlich Stefanie Stahlhofen. Im sogenannten Vorkonklave gibt es an diesem Donnerstag eine Pause wegen des Maifeiertags, der auch das Fest des heiligen Josefs des Arbeiters ist. Deshalb treten die Kardinäle erst am Freitag wieder zusammen. Aber was ist das eigentlich genau, dieses Vorkonklave? Das habe ich vor der Sendung meinen Kollegen Stefan von Kempis gefragt.
Also der Begriff ist sicher irreführend, denn es gibt kein Konklave, keine Papstwahl vorab, sondern erst ab dem Moment, in dem sich wirklich die Türen der Sixtinischen Kapelle hinter den wahlberechtigten Kardinälen schließen. Was man Vorkonklave nennt, das sind in Wirklichkeit die sogenannten Generalkongregationen der Kardinäle, und zwar aller Kardinäle, nicht nur der Kardinäle, die das Recht zur Papstwahl haben, und zwar in den Tagen der Sedisvakanz, also vom Tod oder Rücktritt eines Papstes an bis zum Beginn des Konklave. Und in dieser Phase stecken wir jetzt gerade. Am Mittwoch hat in der Vatikanischen Synodenaula die bisher 7. Generalkongregation stattgefunden und am Freitag folgt die 8.
Es gibt aber doch ein Element, das die Generalkongregation dem Konklave vergleichbar macht, nämlich die Pflicht zur Verschwiegenheit.
Ja, das stimmt. Die Beratung der Kardinäle über den künftigen Kurs für die Kirche, über das gewünschte Profil des nächsten Papstes, die finden hinter verschlossenen Türen statt. Allerdings wird das mit der Verschwiegenheit nicht ganz so streng gehandhabt wie dann später im Konklave. Zum Beispiel der Münchner Kardinal Reinhard Marx, der hat am Samstag nach der Beerdigung von Papst Franziskus ziemlich offen berichtet, er habe davon gesprochen in der Generalkongregation, dass ein künftiger Papst den Menschen Hoffnung geben muss. Das hat er vor Journalisten gesagt. Und der Vatikansprecher Matteo Bruni hat sich am Mittwoch vor Journalisten ebenfalls inhaltlich auch eingelassen. Es sei in den Redebeiträgen, sagte er, unter anderem um die Sorge vor Polarisierung und vor Spaltungen innerhalb der Kirche gegangen.
Dürfen die Kardinäle in diesen Tagen vor dem Konklave eigentlich Interviews führen?
Ja, das dürfen sie. Das tun sie auch ausgiebig. Also im Vorkonklave 2005, nach dem Tod von Johannes Paul II., da hatte Kardinal Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., ein Interviewverbot für die Kardinäle durchgesetzt. Aber davon ist diesmal keine Rede. Es ist klar, dass jede Äußerung eines Kardinals jetzt von den Medien ganz genau darauf abgehorcht wird, ob das was über die Wahl des nächsten Papstes sagt und in welche Richtung das gehen könnte. Und natürlich nutzen Kardinäle nicht nur Interviews als Bühne, sondern auch die Predigten bei den Messfeiern, etwa bei den Trauergottesdiensten, die jetzt jeden Abend 17 Uhr im Petersdom im Beisein aller Kardinäle für den verstorbenen Papst Franziskus gehalten werden. Also das ist jetzt der Moment der Andeutungen, der Spekulationen, der Interpretation von kryptischen Bemerkungen von Kardinälen. Am unbefangensten können jetzt natürlich die Kardinäle sprechen, die gar nicht wahlberechtigt sind. Etwa der über 90-jährige deutsche Walter Kasper, der findet in einem Gespräch mit dem Corriere della Sera vor diesem Donnerstag, dass die überwältigende öffentliche Anteilnahme nach dem Tod von Franziskus doch so eine Art Wahl des Volkes gewesen sei, eine Wahl des Volkes. Der klar erkennbare Wunsch, ich zitiere, dass der nächste Papst im Wesentlichen auf der Linie von Franziskus liegen möge, was die Nähe zu den Frauen und Männern unserer Zeit und zu allen angeht.
Diesen Donnerstag gibt's ja keine Generalkongregation. Was machen denn die Kardinäle stattdessen?
Also viele werden die Gelegenheit nutzen, sich einfach mal besser kennenzulernen, sich zu treffen, irgendwo diskret und auszutauschen, in einem Restaurant, in einem Kurienbüro, in einer Botschaft, in einem der vielen römischen Priesterheime oder Ordenszentralen oder auch im Umland von Rom. Man muss bedenken, dass die Zahl der wahlberechtigten Kardinäle diesmal so hoch ist wie noch nie in der Neuzeit. Also nach jetzigem Stand werden 133 Papstwähler in die Sixtina einziehen und viele von denen kennen sich schlicht und einfach nicht untereinander. Das liegt daran, dass der Papst aus Argentinien ganz systematisch die roten Hüte an die Ränder der Welt verteilt hat, an die Peripherien von Ulaanbaatar über Juba bis Tonga. Also die wahlberechtigten Kardinäle kommen aus nicht weniger als 71 Nationen, das muss man sich mal vorstellen. Da braucht es ganz klar Zeit, damit die sich überhaupt mal kennenlernen untereinander. Zumal es ja außerhalb einer Sitzvakanzzeit praktisch keine Gelegenheit gibt, bei der sich mal alle Kardinäle treffen und genauer kennenlernen. Also heute, an diesem Donnerstag, wird diskret beraten und nicht selten ist bei so einem vertraulichen Treffen schon mal eine wichtige Vorentscheidung für eine Papstwahl gefallen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan von Kempis. Jetzt sprechen wir aber erstmal kurz mit einem Kardinal, und zwar aus El Salvador. Es ist Gregorio Rosa Chavez. Er hat im Interview mit uns das besondere Verhältnis des verstorbenen Papstes zu El Salvador gewürdigt. Franziskus habe das kleine zentralamerikanische Land geliebt wie kein anderer, sagt der Kardinal. Und er erinnert sich an eine persönliche, humorvolle Begegnung.
Inmitten der Noviendialienmessen am Abend und der Generalkongregationen der Kardinäle am Vormittag hat Kardinal Gregorio Rosa Chavez Zeit für uns, um ein Interview über die besondere Beziehung von Papst Franziskus zu El Salvador zu geben. Der erste Kardinal in der Geschichte des mittelamerikanischen Landes erinnerte daran, wie sehr der verstorbene Pontifex das Volk, die Kirche und vor allem den heiligen Oscar Romero geschätzt hat. Papst Franziskus hat unser Land so sehr geliebt. Das ist ein Schatz für jeden von uns Salvadorianern. Dieses Erbe ist ein Geschenk, das mit Sorgfalt und Liebe bewahrt werden muss. Insbesondere in Bezug auf Erzbischof Oscar Romero, der 1980 von Todesschwadronen ermordet und 2018 von Papst Franziskus heilig gesprochen wurde, habe der Pontifex eine tiefe Verbundenheit gezeigt.
Está claro que él vio en Romero su utopía de pastor.
Papst Franziskus sah in Romero seine pastorale Utopie. Die Entscheidung zur Heiligsprechung sei für Franziskus ein Herzensanliegen gewesen, auch wenn der Kardinal selbst dabei nicht im Vordergrund stehen wollte, betont er. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass dies seine Ehrung für Romero war, trotz meiner Person, sagte Rosa Chavez mit einem Lächeln im Mund. Besonders lebendig schilderte der Kardinal eine persönliche Begegnung mit dem Papst, die sein Herz tief berührt habe. Ein Freund lud mich zum Abendessen in Santa Marta ein. Er hatte eine kleine Falle für mich vorbereitet. Ich sollte mich eine Mahlzeit holen, meinte der Freund, und erwähnte nebenbei, dass der Papst vielleicht unten vorbeischauen würde. Plötzlich war der Sekretär des Papstes da und hat zu mir gesagt, der Papst möchte Sie grüßen. Ich näherte mich ihm und er sagte mit einem Lächeln, ich habe dir nicht gesagt, wie es war, als du die Nachricht bekommen hast. Das war so typisch für ihn, diese Mischung aus Zärtlichkeit und Humor. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Detail mein Leben so prägen würde. Für Radio Vatikan, Mario Galgano.
Zurück zum Kollegengespräch mit Stefan von Kempis. Gab es so etwas wie ein Vorkonklave eigentlich immer schon?
Also wenn wir den Begriff besonders weit fassen und damit ganz allgemein Beratungen meinen über den nächsten Papst, dann ja. Es wurde im Lauf der Geschichte nie einfach so in die Kapelle gestapft und gleich abgestimmt. Seit feststeht, dass nur Kardinäle das Recht zur Papstwahl haben. Wir reden hier vom Jahr 1059, da gab es ein entsprechendes Dekret von Nikolaus II. Also seit es nur Kardinäle sind, die abstimmen, seitdem hat es immer in der einen oder anderen Form so eine Art Wahlkampf gegeben. Aus meiner Sicht, aber das ist eine Interpretationsfrage, gibt es etwas mit den Generalkongregationen Vergleichbares seit der Mitte des 14. Jahrhunderts. Damals residierten die Päpste in Südfrankreich in Avignon.
Was genau passierte damals?
Also das war das Konklave von 1352. Da musste jeder der 25 teilnehmenden Kardinäle vorher schwören, dass er, falls er Papst wird, bestimmte schriftlich niedergelegte Maßnahmen zugunsten des Kardinalskollegiums durchführen würde. Das war eine sogenannte Wahlkapitulation. Das hat allerdings nichts mit der Kapitulation, wie wir sie heute verstehen, gemein. Es sei denn, man nehme sie als so eine Art Vorabhissen der weißen Fahne durch den künftigen Papst. Das war damals die erste, aber bei weitem nicht die letzte Kapitulation in einem Konklave, also Festlegung des künftigen Papstes auf bestimmte Forderungen. Der Papst, der damals gewählt wurde, Innozenz VI., ein Franzose, hat beschlossen, sich einfach darüber hinwegzusetzen. Und das haben später dann auch die meisten seiner Nachfolger so gehalten. Also über Jahrhunderte hinweg gab es vor jeder Papstwahl so eine Kapitulation. Und oft war das dann auch eine Plattform für wichtige Reformvorschläge. Aber zum einen haben sich die Päpste in der Regel nicht dran gehalten. Und zum anderen waren die Kapitulationen auch dadurch sozusagen entwertet, dass da manchmal zu offensichtlich versucht wurde, den Kardinälen Privilegien zuzuschanzen oder dass sie Privilegien beibehalten. Bei den Papstwahlen im 20. und im 21. Jahrhundert haben nach allem, was man weiß, Wahlkapitulationen keine Rolle mehr gespielt. Stattdessen sind es eben die Generalkongregationen, die die Möglichkeit bieten für Vorababsprachen.
Und wie verbindlich ist das, was die Kardinäle da befinden, für den, der dann zum Papst gewählt wird?
Das hängt vom Gewählten ab. Also Franziskus hat es ernst genommen und hat mehrmals deutlich gemacht, dass er das, was im Vorkonklave 2013 besprochen worden war vor seiner Wahl, dass er das als ein Mandat für Reformen deutete. Übrigens hat er als Papst auch erlaubt, dass seine Rede aus dem Vorkonklave dann veröffentlicht wurde.
Nochmal ein Einschub. Wir blicken auf die 5. Trauermesse für Papst Franziskus. Mit der Beisetzung des Papstes am 26. April hat ja die 9-tägige Trauerzeit begonnen, in der jeden Tag im Petersdom Messen gelesen werden. Hauptzelebrant der 5. Trauermesse für den verstorbenen Papst am Mittwochabend war der emeritierte Kurienkardinal Leonardo Sandri, der wie Franziskus aus Argentinien stammt. In seiner Predigt betonte er, dass sein Landsmann einen Titel des Bischofs von Rom besonders intensiv gelebt habe, Servus Servorum Dei, Diener der Diener Gottes. Papst Franziskus hat dies gelebt, indem er verschiedene Orte des Leidens und der Einsamkeit gewählt hat, um während der Heiligen Messe am Gründonnerstag die Fußwaschung zu vollziehen, aber auch indem er niederkniete und den Führern des Südsudans die Füße küsste und um das Geschenk des Friedens flehte, mit derselben Haltung, die viele als skandalös empfanden, die aber zutiefst evangeliumsgemäß ist. Die Tradition der Kirche, liebe Mitbrüder Kardinäle, teilt uns in drei Stände ein, Bischöfe, Priester und Diakone, aber wir alle sind dennoch zum Dienst berufen. Die anwesenden Kardinäle erinnerte Sandri daran, dass sie als Nachfolger der Apostel nicht vergessen dürften, dass wir immer Diakone, also Diener, bleiben müssen. Er führte dazu aus, in ideeller Weise jedoch trägt jeder von uns, verehrte Brüder, die Menschen in sich, für die und mit denen er seinen Dienst zu leben berufen ist. Von Tonga mit den Pazifikinseln bis zu den Steppen der Mongolei, vom alten Persien mit Teheran bis zu dem Ort, an dem die Verkündigung des Heils ihren Ursprung hatte, Jerusalem. Von den einst blühenden Städten des Christentums, die heute Heimat einer kleinen Herde sind, in einigen Fällen vom Martyrium gezeichnet, wie Marokko und Algerien, um nur einige Koordinaten der Geografie zu nennen, die der Heilige Vater in den letzten Jahren durch häufige Konsistorien skizziert hat. An all diesen Orten und Kontinenten, wie auch in den verbindenden Räumen, die die Büros des Staatssekretariats und der römischen Kurie sind, sind wir als Nachfolger der Apostel jeden Tag aufgerufen, uns daran zu erinnern und bewusst zu leben. Das Herrschen dienen heißt. Den Volltext der Predigt in unserer Arbeitsübersetzung bei uns im Internet www.radiovatikan.de. Und wir machen weiter in unserem Kollegengespräch. Stefan, warum dürfen eigentlich auch die über 80-jährigen Kardinäle am sogenannten Vorkonklave teilnehmen? Die sind doch gar nicht wahlberechtigt.
Also rein sachlich könnte man darauf antworten, Kardinäle tragen ja Mitverantwortung für die Leitung der Weltkirche und diese Mitverantwortung erlischt ja nicht in dem Moment, in dem sie die Altersgrenze zur Teilnahme an einem Konklave überschreiten. Man beobachte doch nur mal, wie trittsicher, auch wie bewegend Kardinal Giovanni Battista Re als Dekan des Kardinalskollegiums die Predigt gehalten und das Requiem gehalten hat für den verstorbenen Papst letzten Samstag. Man konnte danach sehr viele Kommentare hören, die sagten, das ist ja allerhand. Dabei ist der Mann 91 Jahre alt. Und übrigens leitet Re als Dekan des Kardinalskollegiums auch die Generalkongregationen. Und das, obwohl er aus Altersgründen gar nicht in der Sixtina dann mitwählen darf. Es gibt aber noch wohl einen anderen Grund für dieses Mitreden und ja, dieses Mitreden der Senioren. Als Paul VI. Die Altersgrenze der Wähler auf 80 Jahre festlegte, gab das damals sehr viel böses Blut. Oder war das dann auch eine Art Trostpflaster den über 80 Jahre alten Kardinälen, die Teilnahme an den Generalkongregationen zu erlauben?
Warum wurde die Altersgrenze für Papstwähler denn überhaupt eingeführt?
Also der unmittelbare Anlass lag wohl daran, dass am Konklave 1963 auch ein älterer Kardinal teilnahm, der an Alzheimer litt. Der war fest davon überzeugt, dass er sich gerade im Konklave zuvor, also dem von 1958, befinde. Das hat dann Kardinal Montini, als er gewählt wurde, Paul VI., dazu bewogen, jetzt mal bei 80 einen Schnitt zu setzen. Da spielten aber noch andere Faktoren mit rein. Zum einen waren damals die Umstände in einem Konklave noch sehr beschwerlich. Die Papstwähler waren noch nicht in der Casa Santa Marta untergebracht, die gab es noch gar nicht, sondern die hausten in zusammengezimmerten Holzverschlägen im apostolischen Palast rund um die Sixtinische Kapelle. Die Bedingungen waren ganz primitiv, also prekär, und das war für die älteren Kardinäle sehr beschwerlich. Es kam auch immer wieder zu gesundheitlichen Krisen und darum schieben ja jetzt auch immer zwei Ärzte Bereitschaftsdienst in Reichweite der Papstwähler. Und außerdem war seit Johannes der 23. eine Beschränkung der Zahl der Kardinäle aufgehoben hatte, diese Zahl der Kardinäle stark nach oben geschnellt. Heute liegt sie auf einem Höchststand. Und man muss bedenken, die wahlberechtigten Kardinäle müssen ja alle irgendwie in die Sixtina passen, ohne dass das dann allzu eng wird. Das ist schon beim bevorstehenden Konklave mit voraussichtlich 133 Teilnehmern schon eine ziemliche Herausforderung.
Wir haben jetzt viel von Vertraulichkeit gesprochen, von Treffen hinter verschlossenen Türen. Aber gibt es auch Momente jetzt im Vorkonklave, die nicht geheim sind und die vor aller Augen stattfinden?
Ja, das sind vor allem die Trauermessen in St. Peter jeden Abend 17 Uhr. Die werden von uns und unseren Partnersendern auch live mit Kommentar in deutscher Sprache übertragen. Dann werden wir am Mittwoch, dem 7. Mai vormittags, natürlich auch die große Messe im Petersdom mit den Kardinälen für den zu wählenden Papst live übertragen. Und am Nachmittag desselben Tages, 16.30 Uhr, übertragen wir den Einzug der Papstwähler ins Konklave. Und dann gehen die Türen zu und ab dem Moment ist dann alles wirklich geheim.
Vielen Dank, Stefan von Kempes, für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch.
Das war unser Nachrichtenmagazin. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Stahlhofen. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.